Also wenn ich manchmal so noch nicht bestehende Pärchen angucke, dann schmunzle ich manchmal über diese hormongeladene zwischenmenschliche Spannung oder wie nennt man das denn?
Ja.
War das bei uns vor 20 Jahren auch so?
Kann mich nicht mehr erinnern.
Morgen sind es 20
Ist immer
Jahre.
noch so. Ist
20
immer
Jahre,
noch
oder?
so. 20 Jahre, ja.
Ich bin länger mit dir unterwegs als alleine.
Ja.
Krass. Ja, war sicherlich die bessere Hälfte oder der bessere Abschnitt. Naja, aber fangen wir langsam an, Podcast. Lena, um was geht's? Um die Schule natürlich. Um die Klinik. Interessanter, schwieriger Fall in der Klinik. Zwei. Corona sollten wir auch nicht ganz auslassen und dann erzählen wir noch ein bisschen was über die Vorbereitung zum Weihnachtsgottesdienst. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Die Tür steht offen. Der Himmel ist bewölkt, denn wir befinden uns in der Regenzeit. Das ist die angenehmere Zeit hier in Peru, wenn auch gleich die gefährlichere.
Findest du es die angenehmere?
Ich finde die Regenzeit angenehmer, weil die Sonne nicht so heiß runterprasselt. Und
Doch.
nein,
Ich
also
finde es
du hast
gerade
die
so.
Hälfte vom Tag hast du
Ja, gut,
bewölkt.
aber wenn die Sonne da ist, dann finde
Ja,
ich es viel intensiver als in der Trockenzeit.
Aber es regnet, die Luft ist klarer, es ist nicht so viel
Halt
Staub.
sauberer. Also sauberer im Sinne von, die Luft ist nicht so
Ja, der
dreckig,
ganze
ja.
Dreck, die Hundekacke und
Dafür
so
hat man
wird
halt
alles
mehr Matsch.
weggespült. Ja, dafür hast du mehr Matsch, wobei das ja dieses Jahr extrem ist mit dem Matsch, weil ja in ganz Kurawasi die Straßen aufgerissen wurden und als
Notdürftig
Resultat
zusammengepflückt wurden
jetzt
wieder.
überall
Ja.
Sauerei ist.
Es wurde zum Beispiel an vielen Stellen
Ja.
aus dem Beton einfach Stücke rausgefräst, die dann, nachdem die Arbeiten zu Ende waren, einfach wieder zugeschippt wurden mit Schotter und Sand oder so. Aber durch die starken Regenfälle wird es natürlich ausgespült, sodass man jetzt auf fast allen Straßen, also vor allem den Nebenstraßen, riesige Absätze immer hat auf der Fahrbahn. Also du kannst auf keinen Fall schnell fahren, weil du wirklich dir sonst wahrscheinlich die Achse brechen würdest oder so. Also da geht's, du musst über ganz viele Stellen richtig, da geht's tief runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Wie wenn man manchmal in Deutschland, wenn die Straße neu gemacht wird und man hat so eine Fräskante. Aber auch da ist es noch harmlos im Vergleich zu den Tiefen, die jetzt hier sich manchmal auftun auf
Ich
den
denke mir das
Straßen.
manchmal. Also wenn ich so dran denke, auf welchen Straßen ich mich nicht getraut habe, mit unserem VW-Bus zu fahren.
Oder jetzt mit dem großen, wir haben ja einen Hyundai-Bus und der ist von Abmessungen größer meines Erachtens als der VW-Bus, den wir in Deutschland hatten, wo ich überall durchfahre und wo es eng ist und knapp und an irgendwelchen Lastern vorbei und da muss man den Außenspiegel einklappen, dass man ja nicht irgendwo hängen bleibt. In Deutschland hätte ich das im Leben nicht gemacht. Hier denke ich halt,
Ich
jo,
wäre auch auf keinen
muss.
Feldweg gefahren. Weißt du, und hier sind alle Straßen schlechter als in Deutschland, also nicht alle, aber die meisten,
Also wer sich
schlechter
in
als
Mosbach ein
in.
bisschen auskennt, es gibt in Mosbach so einen Baumschnittplatz oben im Bergfeld, ne, wo
Oh
man
ja,
Baumschnitt abladen kann. Und da habe ich mich immer geärgert, wenn der Benni auf dieser Straße schnell in meinen Augen gefahren ist, weil es so
so
gestaubt hat. Und ich habe
25 km/h.
gesagt, Mann, es fahrt nicht so schnell, das ganze Auto wird hinne dreckig. Und ja, ihm hat es mal die Freude gemacht. Und hier sind praktisch alle Straßen schlechter als dieser Feldweg. Und man kann trotzdem nicht schnell fahren, was zu wirklich auch absurden Szenen führt. Die Tage bin ich bei uns nach Hause gefahren. Und diese Straße, wenn man sie so nennen mag, ist wirklich, du kannst praktisch nicht schneller als 20 fahren. Also da bist schon, das hoppelt so und du musst wirklich, dann sind ständig solche, haben die solche, wie sagt man, solche Schwellen auf den Boden gemacht,
Ja, so halt
damit man
Matsch.
aus Schmatsch, aber da muss man dann halt auch langsam machen, weil du kannst da nicht drüber düsen, was du ohnehin nicht kannst. Also wirklich, das Schnellste ist wirklich maximal 20 eigentlich. Dann ist es schon so ein Geschaukel, aber du kannst da nicht schneller fahren, ja. Und da bin ich eben gefahren und bin praktisch so für mein Empfinden in Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Dann tut mir doch tatsächlich ein Mann am Straßenrand signalisieren, despacio, despacio. Also ich soll langsam machen. Ich denke mir, wenn ich noch langsamer fahre,
Fahr
fahre
ich
ich
rückwärts.
rückwärts, ja.
Ja.
Also wo ich
Oh ja.
denke, aber ich erinnere mich noch an, wer war das denn? Waren das die Australier oder die Amis in Deutschland, die mal völlig fertig waren, von wie schnell man auf den Autobahnen fahren dürfen und darf und da das als so was Besonderes auch so, oh, ich habe da voll Angst, wenn die dann 120 fahren
Also
oder so.
was ich
Ich denke
auch
mir, jo.
finde, dass die immer ganz blöd gucken, wenn eine Frau am Steuer sitzt.
Ja, ich bin ja eine Macha, habe ich mir sagen
Na
lassen.
was?
Macha, also das Pendant zum Macho. Also
Ei,
eine
ei,
Frau,
ja.
die hier meint, sie muss Auto fahren, weil sie so besonders cool ist, ja. Super, ne? Also ja, es ist schon, vor allem hier im Dorf ist ungewöhnlich. In Lima sieht man doch, oder auch in Cusco, immer wieder Frauen fahren.
Ja, also ist ja nicht so, dass sie, es gibt hier auch ein, zwei Mototaxifahrerinnen, habe ja, ich auch schon gesehen. Ja, es gibt schon
den ein oder anderen, die ein oder andere Frau, aber in der Prüfung auch war es vielleicht 90-10 oder sowas, das Verhältnis.
Ich fand das ja so amüsant bei dieser Prüfung, dass der Kerle, der so ungefähr 25 Jahre war, das war ja mein Fahrschullehrer. Also in Peru ist es so, dass man mit dem Auto zur Fahrschule fährt und da wir noch kein Auto hatten, also Entschuldigung, zur Prüfung fährt, zur Führerscheinprüfung fährt. Und da wir kein Auto hatten, musste ich mir also eins leihen. Und dann gibt es so Leute, die halt ein Auto haben und die nennen sich dann Fahrlehrer, weil die ein Auto haben, ja. Und dann konntest du bei dem das Auto leihen. Und dann habe ich das Auto von ihm geliehen und er hat mich die ganze Zeit also Icho genannt, also Kind, das ist die Handbremse, das ist das Lenkrad.
Despacio, Icho. Ich hatte den gleichen Fahrlehrer in Anführungszeichen.
Amüsant, despacio. Wirklich amüsant.
Und ich denke mir, Freund, ich habe irgendwie 10 Jahre mehr Fahrerfahrung als du und zwar auf deutschen Straßen, nicht auf peruanischen Straßen.
Ich bin in Deutschland auch 20 Jahre Auto gefahren, aber naja.
Egal, da lernt man auch Demut.
Ja. Ja? Absolut, nein, absolut, ganz wichtiges Thema. Du, das ist so ein wichtiges Thema, finde ich, wenn man in anderen Kulturen unterwegs ist und auch wenn man als Missionar irgendwo ist. Ja, man kann so viel von anderen lernen.
Ja.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Ja, fangen wir doch mal mit den Themen an, die ich angekündigt habe. Lena, die Kinder dürfen mehr in die Schule. Woran liegt's?
Der Abstand wurde verringert. Habe ich jetzt gelernt. Also ich dachte eigentlich, die Anzahl an Schülern, die kommen dürfen, wurde erhöht, aber das ist nur das Ergebnis der Tatsache, dass die jetzt von 2 Meter Abstand auf 1,5 Meter Abstand gehen durften, sodass jetzt die Tische im Klassenzimmer näher beieinander stehen dürfen, also auch mehr Tische reinpassen, deswegen auch mehr Schüler ins Klassenzimmer passen. Was zur Folge hat, dass unsere Kinder jetzt die letzten 3 Schulwochen, von denen die erste schon wieder rum ist, und die zweite auch bald, noch jeden Tag in die Schule gehen dürfen. Das hat zu unterschiedlichen Reaktionen geführt.
Also bei uns zu positiven?
Also, ich finde es super, weil das jetzt auch. Ja nochmal 3 Wochen vor den Ferien einfach intensiv auch Spanisch ist.
Ja, unbedingt.
Was den Kindern echt gut tut und da ja auch sehr lange hier dann Sommerferien sind, ab kurz vor Weihnachten bis Anfang März und ich schon Bedenken hatte, boah, wenn die dann alles wieder vergessen, freue ich mich umso mehr, dass sie jetzt eben 3 Wochen nochmal das intensiv haben. Das ein oder andere Kind hat schon geschluckt, weil einfach das Pensum dann natürlich hochgeht, voll hier Unterricht zu machen plus noch voll Fernschule. Das ist schon Arbeit, aber ich glaube, 3 Wochen kann man das mal schaffen. Heute ist Feiertag, also ein Tag fällt schon mal weg. Der letzte Schultag ist Montag, der 19. oder was? Oder ist es dann schon der 20.? Keine Ahnung, also da kennen wir ja, da läuft ja dann in der Regel auch nicht mehr viel. Die Bücher werden jetzt schon abgegeben. Nächste Woche gibt es Zeugnisse. Also es ist alles ganz entspannt, aber ich finde es richtig, richtig toll für die Kinder. Ich finde es auch toll, dass die Schule das ermöglicht, dass eben die Kinder, die noch nicht so gut Spanisch können, jetzt in den Genuss von Vollunterricht kommen. Das ist schon ganz toll. Ja, haben wir uns arg gefreut drüber, oder ich mich arg, ja. Und ich glaube, die Kinder finden es auch ganz in Ordnung. Es ist doch auch was anderes, ob du jeden Tag zur Schule gehen darfst oder halt immer nur so häppchenweise dabei bist. Und man merkt schon auch, also das Spanisch wird gerade im Moment signifikant besser. Ja. Und das finde ich wirklich witzig, weil das sagt ja jeder, so 3 Monate brauchen die Kinder, bis sie anfangen zu verstehen und dann 5 Monate ungefähr, bis sie anfangen sprechen, 5-6 Monate. Und in dem Zeitraum sehen wir jetzt gerade. Also die Kinder haben im August angefangen mit der Schule, sagen wir September, Oktober, November, Dezember, ja, also 4 Monate, wo sie jetzt doch vermehrt Spanisch hören und auch Spanisch sprechen. Und das ist wirklich,
man merkt es.
Also auch gerade die 2 Kleinsten. Machen Riesenfortschritte, unterhalten sich schon als auf Spanisch mit ihren paar Brocken, die sie können. Das ist zum Schießen.
Ja, das ist witzig.
Ja. Ja, und auch die Großen, also die machen es ja ohnehin so. Aber ich bin so stolz auf die Kinder, wie sie das dieses Jahr auch alles hingekriegt haben, das ganze Schuljahr mit allen Einschränkungen und dann wieder Öffnungen und Auf und Abs. Und wir sind gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Irgendein Lehrer hat gesagt, es wäre nächstes Jahr wieder Vollunterricht.
Ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus. Also ich glaube an 2 Sachen. Ich denke, dass wir die nächsten Monate eine Impfpflicht für Kinder sehen werden, ab dem 6. Lebensjahr hier in Peru. Mhm. Und wenn die Kinder durchgeimpft sind, dass die Schulen wieder aufgehen. Also das Land, der Großteil der Schulen im Land sind geschlossen. Es sind aktuell 5% der Schulen offen. Mhm. Seit März 2020. Wir reden jetzt fast von 2 Jahren Bildungslosigkeit einer ganzen Generation. Das ist eine Katastrophe eigentlich.
Das sind im Prinzip zwei Schuljahre, weil das Schuljahr ist jetzt gleich rum.
Ja,
das Schuljahr hatte ja angefangen drei Tage oder bei manchen eine Woche.
Und also natürlich haben viele Schulen auf Zoom-Unterricht umgestellt. Aber vielleicht darf ich da mal so eine kleine Anekdote noch einwerfen. Ich war letzte Woche mal beim Friseur und dann waren zwei junge Damen, die ebenfalls beim Friseur waren, um sich die Nägel machen zu lassen. Ja, also solche Chicas, irgendwie, keine Ahnung, 15, 16, 17, in dem Alter halt so. Und dann lief die ganze Zeit das Handy nebenher. Und ich dachte, da redet doch jemand, als würde jemand einen Vortrag halten. Und dann habe ich mal die Friseuse gefragt, dann, ob die jetzt gerade Unterricht haben. Weil es hätte von der Zeit auch gepasst. Und so, ja, das ist der Lehrer. Die haben gerade Schule. Also die beiden saßen beim Friseur, haben ihr Zoom halt gemutet. Ja, Kamera wahrscheinlich auch aus. Haben die nebenher Unterricht laufen lassen. Da ist natürlich außer Nagellack nichts hängen geblieben. Das war völlig sinnlos, ja.
Ja, das ist schon eine große Bildungskrise gerade hier im Land. Also.
Ja. Also nicht nur Bildungskrise, wir haben auch eine wahnsinnige Wirtschaftskrise, eine Inflation, exorbitant. Anfang des Jahres haben wir für Gas bezahlt, 40 Sol.
Ja, 40, 42 Sol.
Aktuell, Preis bei 60 Sol.
Ja, 58, das günstigere in Anführungszeichen.
Ja.
Aber ist jetzt auch innerhalb von der Woche um 5 Sol oder so hoch, ne?
Also wir reden hier
in der Woche, sondern um einen letzten Zeitraum.
Um einen Anstieg von 50%. Es sind 50% Gaspreis in die Höhe gegangen.
Und dann muss man auch sehen, die Leute haben ja hier nicht jetzt so einen Hausgasanschluss oder einen Stromanschluss, wie jetzt, oder haben schon einen Stromanschluss, aber kochen zum Beispiel nicht mit Strom, sondern kochen mit Gas, machen ihr Wasser warm mit Gas. Ja, das ist, vom Gas hängt schon viel ab und müssen zum Beispiel dann auch das Wasser, das kommt, abkochen, was ja wiederum dann Gas kostet. Also es ist, das wirkt sich schon auch direkt auf das Leben der Menschen hier aus, ganz direkt.
Und es ist ja nicht nur das, es ist alles teurer geworden. Der Sprit ist teurer geworden, die Papier ist teurer geworden. Es ist alles, die Lebensmittel, es ist alles teurer geworden.
Und das haben wir jetzt allein in diesen zwei Jahren, wo wir hier sind, extrem gemerkt, ne? Also auch an den Einkäufen und so.
Ja. Also ich weiß, in Deutschland ist ja der aktuell die Inflation bei 5,2%, 5,2. Also auch hoch, aber gegen 20%. Ich weiß es nicht genau, wie die Inflation in Peru ist, aber zumindest für den Gaspreis waren es 50%. Und ich müsste es nochmal nachgucken. Aber wir haben sicher eine zweistellige Inflation im Moment. Das Geld ist völlig entwertet. Wechselkurs zum Euro, als wir hier ankamen, 3,5, aktuell 4,2, 4,3, glaube ich sogar. Also die Währung deutlich nachgegeben, auch gerade noch mal, als Castillo dann Präsident wurde, als sozusagen die linke kommunistische Regierung hier etabliert wurde. Ja, leider vermisse ich so ein bisschen die Wahlversprechen, gell?
No más pobres en un país rico.
Ja, keine Armen mehr in einem reichen Land. Ja, wunderbarer Slogan. Man fragt, ja, warum? Also ihr habt ja Erdgas, ihr habt Erdöl.
Peru ist tatsächlich ein reiches Land, reich an Bodenschätzen, reich an...
Wir haben das in Deutschland nicht. Also diese,
super fruchtbar auch. Also,
ja, die exportieren ihr eigenes Gas, ihr eigenes Öl auf den Weltmarkt, weil sie dort einfach einen besseren Preis und weil sie vor allen Dingen Dollar dafür kriegen. Statt dass man die Bevölkerung, so wie man es ihr versprochen hat. Und es ist ja irgendwie, Geschichte wiederholt sich ja. Ja, es ist ja nichts Neues unter der Sonne. Ja? Die Leute wählen aus der Verzweiflung heraus.
Den mit den besten Versprechungen.
Und da ist auch so ein bisschen das Wahlsystem in Peru schuld, denn es gibt irgendwie, wie viel gab es? Ich glaube, 12 Parteien zum Wählen. 12. Und es waren, in der ersten Wahl gab es also nur irgendwie ein oder maximal niedrig zweistellige Prozentzahlen für überhaupt jemanden. Mhm. Und in Peru ist es so, dass man aber eine absolute Mehrheit haben muss, um zu regieren. Das heißt, nach dem ersten Wahlgang sind die ersten zwei stärksten Parteien, also das heißt die Partei, die irgendwie, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, 8 oder 10% hatte und die zweitstärkste, die halt ein paar Prozente weniger hatte, die beiden sind gegeneinander angetreten und dann hast du die Wahl zwischen P- Pest und Cholera. Also in der ersten, im ersten Durchgang haben vielleicht 70 oder noch mehr Prozent der Leute sich bewusst nicht für diese beiden Parteien entschieden, haben dann aber im zweiten Wahlgang nur noch die zwei zur Auswahl und müssen sich für das eine oder für das andere entscheiden. Und da war der Hass auf Fujimori so groß, dass man das Wahlversprechen von Castillo gerne angenommen hat, was aber ja auch nur ganz, ganz knapp. Also wenn man genau guckt, weiß man auch gar nicht, ob diese Wahl nicht, naja,
egal, anderes Thema. Egal, da waren sie auch schon ausführlich in anderen Podcasts drüber halten.
Ja, also lassen wir das Thema. Ich finde nur, das, was versprochen wurde, wurde nicht gehalten.
Aber dafür muss man nicht nach Peru gehen.
Ja. Ich habe übrigens gerade einen Artikel gelesen über die Zustände in der Türkei. Was denkst du, also sehr hohe Inflation im Moment, um die 20%. Offiziell, realwirtschaftlich wahrscheinlich 40%. Was haben es denn die Leute im Moment? Was denkst du?
Nudeln und Klopapier.
Nee. Kohle.
Kohle?
Ja, damit sie Feuer machen können, damit sie heizen können.
Ja, das denke ich mir, habe ich mir in Deutschland schon oft überlegt. Weil wer kann in Deutschland noch ein Feuer anmachen? Oder, also klar, viele haben einen Kachelofen zu Hause. Ja, aber du brauchst trotzdem Holz dafür.
Aber du hast ja Energiesparhäuser, die sich über die Abgabe der eigenen Körperwärme erheizen.
Genau, da kuschelt man halt wieder ein bisschen mehr.
Ja,
schmeckt man sich über die Daunendecke.
Ja, ich meine, was machen wir denn hier? Ich meine, wir leben in einem Adobehaus, haben keine Heizung.
Ja, aber wir haben ja auch keine 10 oder 15 Grad minus im Winter. Aber wir hätten in Deutschland mal kochen können ohne Strom. Wir hätten grillen können, gut.
Ja, mit Gas vom Supermarkt, vom Baumarkt.
Ja, also, ja.
Also.
Spannende Sache.
Abgeschweift.
Genau,
Schule.
Also die Kinder dürfen wieder, oder dürfen zur Schule gerade voll.
Und was steht morgen an, Lena?
Ah, großer Festakt, der jetzt leider. Naja, also hier in Peru wird die sogenannte Promoción groß gefeiert. Promoción ist nichts anderes wie der Abschluss. So, es gibt hier drei Abschlüsse, die man machen kann an der Schule. Das eine ist der Abschluss vom Kindergarten. Dann gibt es den Abschluss nach der 6. Klasse, wo man von der Primaria in die Secundaria wechselt. Und dann der Abschluss nach der Secundaria. So, unsere Mila ist dieses Jahr mit dem Abschluss vom Kindergarten dran. Und in Deutschland wird es ja auch immer so ein bisschen gefeiert. Da werden bei manchen Kindergärten werden die Erstklässler, die zukünftigen, dann rausgeworfen, sprichwörtlich auf so eine Matte geschmissen oder so. Es wird immer was gesungen.
Echt?
Es wäre ja.
Das habe ich
noch
nie
gesehen. Doch, es gibt voll die Tradition.
Ach, was?
Was ganz süß ist. Also bei uns im Kindergarten war das auch immer ganz nett, wo dann die haben ihr Portfolio mitgekriegt und so weiter. Aber die gehen dann halt einfach. Also es ist ein Nachmittag, wo sich die Eltern treffen oder sowas und dann ciao, schön, dass du bei uns warst, fertig. Hier in Peru ist es ein bisschen anders. Hier in Peru wird praktisch vergleichsweise eine Hochzeit gefeiert. Also wirklich, es wird eine Halle dekoriert, gibt Essen gecatert. Es gibt Ansprachen, es gibt die Verleihung eines Zertifikats, weil das Kind ja jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnt und so. Was eigentlich cool ist, weil ich finde es, also wir machen das für uns als Familie auch, dass wir wirklich, schon immer, dass wir
Abschlüsse
feiern. Auch,
Ziele, erreichte Ziele.
Genau, auch wenn sie klein sind,
ja.
Haben sie es innerfamiliär gemacht. Und ich finde es schon ganz nett, aber es ist halt wirklich richtig südamerikanisch, also mit allem Primamborium, mit Kleiderordnung. Und die ist also wirklich Hochzeit oder besser. Unsere Mila
ist zu süß.
Ist zählig, weil natürlich auch die Kleider, die hier dann verkaufen für die Promotion, ist halt so. Ich habe das immer bewundert bei unseren Nachbarn. Wir hatten, unsere erste Wohnung war in so einem 10-Parteien-Haus und wir hatten sehr viele türkischstämmige Nachbarn. Und ich stand immer am Fenster und habe gedacht, ah, oh, wie schön, wenn die auf eine türkische Hochzeit gegangen sind. Weil
die hast du aber nicht mehr erkannt.
Ja, aber als Deutscher, wann hast du, also ich habe ganz selten mal einen Anlass, hast du doch, um
wie
dich so richtig schön zu machen, ja. Und ich liebe auch diese Läden, wo es dann die Kleider dafür gibt, so, ah, oh, herrlich, ja. Naja, so vielleicht beim Abiball hast du mal die Chance, aber selbst da macht man sich nicht so hyperschick, aber so Style türkische Hochzeit, ja, also wirklich ganz schöne Kleider mit Glitzer
geschminkt
und jeder
Nägel
macht,
gemacht.
Putzt sich richtig raus.
Ja.
So ist es dann für die Promotion und die Mila feiert es halt total ab und jetzt haben wir hier auch so ein abgefahren tolles Kleid gekauft. Sie sieht aus wie die Eiskönigin. So ein hellblauer mit Glitzer und Spitze und natürlich Tüllrock ausgestellt und ganz wichtig, Schuhe mit Absatz.
Ja. Oh, war die stolz, Lena. War die stolz. Ich war ja nicht dabei, als ich es gekauft habe. Aber ich musste ja
da
dann.
Da warst du auch stolz.
Ja? Aber ich musste ja dann hoch ins Schlafzimmer kommen, weil es bei uns im Schrank liegt, das Zeug. Und dann musste ich mich umdrehen, ich durfte nicht gucken. Und dann stand sie mit ihren Stöckel, also ein Stöckel ist ja mit dem, also so ein breiter Absatz. Aber mit einem Absatz. Und dann hat sie die Schuhe mir präsentiert, so, Papa, guck mal. Und dann hat sie es umgedreht und hat mit dem Finger so auf den Absatz drauf.
Sie ist einfach so zum stolz gewesen. Ja. Jetzt haben wir noch so wunderschöne Söckchen dann gekauft, die man so umfaltet mit Spitze und einem Schleifchen dran und noch eine, so ein Jäckchen dazu mit Glitzer und also wirklich.
Ich freue mich Lena, so. Ich sag dir mal was mir jetzt wieder auffällt. Also bei dieser ganzen Gender-Diskussion, ja, ich halte von dieser Gender-Diskussion nichts. Es ist,
jetzt kommt's.
Ja, nee, jetzt pass auf. Es wird ja immer behauptet, dass die Gesellschaft
Geschlecht ein soziales Konstrukt ist.
Genau. Und ich sag dir eins, diese junge Dame, die hatte eine Phase, da hast du sie eigentlich von einem Jungen nicht unterscheiden können. Die hat von ihrem Bruder die Klamotten angezogen, die hat ihre Haare kurz
schneiden
lassen. Und wir haben sie alles machen lassen. Und jetzt will sie lange Haare haben, jetzt will sie einen Rock tragen, jetzt will sie Stöckelschuhe. Jetzt will sie ja, aber was haben wir denn jetzt anders gemacht? Wir haben nichts anders gemacht. Dieses Kind hat sich selber auf die eine oder auf die andere Seite entschieden. Die war vor einem Jahr genau auf dem Gegenseite, also wenn die Promotion vor einem Jahr gewesen wäre, wäre sie in Jeans,
im Anzug wahrscheinlich, im Flieger
Anzug
gegangen.
Und mit kurzen Haaren gegangen.
Ja.
Oder?
Ja, ja.
Es ist wirklich wahr. Und ich halte nichts davon. Ich glaube, es stimmt nicht. So, egal.
Gut, also das Kind ist glücklich mit seinem
Glitzer-Kleidchen. Und ja, und ich habe sie schon mal gefragt, du willst du nicht mal wieder, ich fand es eigentlich süß mit kurzen Haaren.
Ja, das hat ihr voll gestanden.
Willst du nicht mal wieder, nein, sie will jetzt
ganz lange.
Bis zum Po. Ja, bis zum Po, sich die Haare.
Ja.
Also sie hat halt auch einen eigenen Kopf. Gut, darf sie haben.
Ja, naja, und jetzt kam gestern eine Verordnung raus von der Schulbehörde, dass keine Promotionsfeiern abgehalten werden dürfen. Oh. Aber die Schule macht es jetzt so, dass sie praktisch keine Promotionsfeier macht, also es wird kein Essen geben und es wird auch kein Beisammensitzen geben. Es wird einfach nur wie so ein Elternabend sein, wo die halt ihre kurzen Ansprachen halten und die Dokumente oder die Zertifikate ausgeteilt werden und dann ist fertig. Genau, aber die Kinder dürfen sich trotzdem dafür ansehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste für die Mütter. Ja. Ich glaube, der erste Schnurz, ob man da sitzt und
was
isst.
Ich finde es natürlich auch wieder so amüsant, dass man in der Schule sich nicht treffen darf, um dann was zu essen. Aber jedes Restaurant im Hot offen hat und du kannst in jedes Restaurant, natürlich gehen wir jetzt in ein Restaurant, was legal ist.
Wenn wir in der Schule fertig sind.
Wenn wir mit der Schule fertig sind
und
hocken dann ins Restaurant. Und da sind dann noch mehr Leute, weil ja andere Leute, die nicht zur Feier dazu gehören, auch da sind. Ne?
Ja, muss man nicht verstehen, muss man respektieren. Und die Schule hält sich natürlich an diese Verordnung, klar.
Absolut, keine Frage.
Genau, aber sie wird sich trotzdem rausputzen morgen und wird ihren Spaß da haben.
Ja, es ist ja auch noch so eine Absurdität, dass eben die Malls offen haben, aber die Schulen so, ne?
Ja, da müssen wir ja drüber reden.
Naja. Wahnsinn. Gut, lass uns mal noch über Klinik reden.
Red mal über die Klinik.
Also wir haben jetzt über 2 Wochen keinen Podcast mehr gemacht. Das hat auch einen Grund, das sagen wir nachher noch. Sagen wir es? Nee, sagen wir nicht.
Verrate mal es. Ich weiß es nicht mal. Also,
aber hey. Wir arbeiten an einem neuen Projekt, oder?
Ja, ach so, ja.
Ja, das läuft so nebenbei. Egal. Also, schwieriger Fall. Freitag vor der Woche, 23-jähriger Mann, der sich vergiftet hatte, kommt in die Notaufnahme. Ich war gerade im OP, habe mich gewaschen, um eine OP durchzuführen. Da kommt der Anruf, komm schnell in die Ambulanz, der dreht durch. Also, der hatte ein Gift genommen, das wahrscheinlich für Ratten oder sowas ist, Chica Verano oder, wir wussten es ehrlich gesagt nicht, hat ein bisschen nach Terpentin gerochen, die Mutter hat noch einen Rest mitgebracht, das hat er sich in so einer Colaflasche angemixt. Es war zuerst der Verdacht, es sei ein Rattengift, aber Rattengift, das weiß ja jeder, ist ein Kumarin, also ein Blutverdünner, normalerweise bluten die Leute dann, er hat auch angefangen zu bluten, aber es war ganz offensichtlich, dass die Symptome, die er hatte, nämlich dann später Atemstillstand und Herzstillstand, nicht mit einem Kumarin zu vereinbaren sind. Also der hatte sich mit was anderem vergiftet. Aber sein großes Glück war, dass er eben den Herzstillstand in der Ambulanz hatte. Ja, da war er dann aber auch schon intubiert, weil er aufgehört hatte zu atmen. Und wir haben ihn dann reanimiert auf die Intensivstation. Ein paar Tage später hat er sich stabilisiert, konnten wir ihn extubieren. Ja, Das erzählt man hier mal so in zwei Sätzen mal kurz die Geschichte abgerissen, aber die Dramatik dahinter und diese Not, das kann man sich nicht vorstellen. Warum schmeißt ein 23-Jähriger sein Leben weg? Warum das zweite Mal? Warum sieht er keine Hoffnung, weil seine Freundin oder die er als Chica bezeichnet, irgendwie nichts mehr mit ihm zu tun haben will? Es ist tragisch und für mich ein Ausdruck auch von dieser Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, die sich auch in den letzten zwei Jahren hier in Peru nochmal verschärft hat. Als junger Mensch auf dem Land, irgendwo in den Bergen, was hast du denn für eine Perspektive? Hm. Chakra? Kartoffel rausmachen? Ja, die letzte, die sich vergiftet hatte, die wir hier hatten, war eine 17-Jährige. Die ist an der Vergiftung gestorben. Ihre beste Freundin, das konnte ich da nicht nachprüfen, aber es wurde zumindest uns mitgeteilt, ihre beste Freundin hat sich daraufhin auch das Leben genommen. Warum sind diese jungen Menschen so hoffnungslos? Und das ist für mich die große Tragik dahinter. Und das Schlimme, ich hatte an dem Tag, als die Mutter hatte ihn auf der Chakra gefunden, also auf dem Feld, da hat er sich schon vergiftet gehabt, keiner wusste, wie lange er da schon liegt. Ja, die hatte mir dann gesagt, seit zwei Tagen hat sie die Vorahnung gehabt, dass er sich umbringen wird. Er hat nur noch geheult, hat ihr ständig irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt und so weiter. Und sie hat Hilfe gerufen, also sie hat die Polizei sogar gebeten, ihn zwangs einzuweisen. Sie hat versucht, ihn bei der Post unterzubringen. Nichts, es hat niemand zwei Tage reagiert, bis es dann soweit war. Und um ein Haar wäre dieser Junge daran gestorben. Ja, natürlich können wir so einem helfen, aber für mich, und das ist das, dafür hat aus meiner Sicht der Atheismus keine Antwort, da haben auch viele Religionen keine Antwort. Das ist die große Frage, was ist die Hoffnung? Und als Christ, der an die Auferstehung glaubt, habe ich diese Hoffnung, die mich auch über schwere Zeiten des Lebens hinwegträgt und auch über so manchen Schicksalsschlag. Und ich verstehe diese Not auf der einen Seite, aber ich glaube, es gibt immer eine zweite Chance und es gibt immer auch Hoffnung. Und das ist dann einfach mehr als so eine ärztliche Tätigkeit, sondern wenn so einer aus unserem Krankenhaus geht, dann ist mein Wunsch, dass er nicht nur körperlich, sondern auch seelisch wiederhergestellt ist und dass er vor allen Dingen eins hat, eine Perspektive, dass er weiß, es gibt eine Chance, eine zweite Chance, dein Leben ist nicht zufällig entstanden, dein Dasein ist nicht einfach nur, damit du existierst, sondern es gibt eine Mission, die nur du erfüllen kannst. Und das ist, ja, gerade für junge Menschen so eine Botschaft, die mir wirklich am Herzen liegt. Zweite Geschichte aus der Klinik.
Ganz kurz, ist der noch da? Oder ist der mittlerweile
entlassen? Nein, der ist entlassen. Ja. Ist entlassen. Wir haben ihn natürlich auch medikamentös eingestellt, aber das ist immer nur eine Frage der Zeit. Wie gesagt, es war ja sein zweiter Suizidversuch. Und wenn er keine Hoffnung bekommt, wenn er keine Hoffnung hat, dann ist meine ganz große Sorge, dass es nicht lange dauert und wir werden ihn entweder wiedersehen oder wenn es eine Zeitung gäbe, die Todesanzeigen abdruckt, dann wäre sein Name da auch drin. Zweite Geschichte. Es gibt so eine moralische Selbstverpflichtung meinerseits. Die habe ich von meinem ersten Chef gelernt und die versuche ich eigentlich im Umgang mit Patienten immer zu befolgen. Und diese moralische Selbstverpflichtung lautet, wenn diese Person, die dir gegenüber sitzt, mit diesem Problem, das sie hat, dein Vater, deine Mutter, dein Bruder oder dein Opa wäre, also einer deiner Verwandten oder dein Onkel, wenn das einer deiner Verwandten wäre, würdest du ihn genauso behandeln? Das ist so meine moralische Selbstverpflichtung. Und das hat auch schon öfter dazu geführt, dass ich Menschen auch weggeschickt habe. Gesagt habe, ich kann sie nicht operieren, weil ich das nicht gelernt habe. Weil ich nicht die Ausbildung dazu habe, weil ich das noch nie gesehen habe, weil ich weiß, es gibt andere, die können das besser. Aber auf der anderen Seite hat es auch schon sehr, sehr oft dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich kann ihnen helfen, deswegen operiere ich sie auch hier. Ja, und letzte Woche habe ich eine Frau operiert. Und da bin ich so ein bisschen in Konflikt mit diesem Gesetz gekommen, mit meiner persönlichen Selbstverpflichtung. Mhm. Die hatte einen Nierenbeckenausguss Stein. Also die gesamte Niere auf der linken Seite war aus einem riesigen Stein, bestand aus einem Stein. Sie hat dauerhaft Schmerzen gehabt. Sie hatte kein Geld. Und sie kam aus Lima, eine Nonne, wenn ich es richtig, also nach ihrer Kluft, nach ihrer Kleidung, zu urteilen. Sagt man das so?
Ja, ja, die Mila, ich wusste gar nicht, dass es Nonnen noch gibt. Echt süß.
Naja, völlig mittellos, kein Geld. Und sie kommt in unser Hospital und sagt, sie möchte hier operiert werden. Und ich sage, es tut mir leid, ich kann sie hier nicht operieren, denn diese Operation habe ich noch nie durchgeführt. Ich habe noch nie so eine Operation gemacht. In Deutschland, ja, Nierenbeckenausgusssteine beziehungsweise partielle Ausgusssteine, das habe ich alles schon operiert. Aber wir hatten andere Maschinen, also eine percutane Nephrolapaxie, das heißt, man sticht von außen durch die Haut in die Niere, dehnt die Niere dann so ein bisschen an einer Stelle auf und saugt dann. Und das macht richtig Laune, also wirklich cool.
Ja, ja.
Mit so einem, bestimmt, so einer Art Staubsauger, so ein dünnes Rohr, das innen
hohl ist. Könnte ich bestimmt auch.
Ja, nein, ist wirklich, das macht richtig Bock. Weil du kannst da diesen Stein, du hebst es da auf den Stein drauf und du saugst regelrecht diesen Stein raus. Hat mir riesen Spaß gemacht, aber wir haben die Technik eben nicht da. Und die Alternative, die ich ihr anbieten hätte können oder angeboten habe, war, sie offen zu operieren. Aber das ist natürlich ein Schnitt von, sag mal, 35 Zentimeter. Einmal quer über die Flanke, den ganzen Kerl auf oder die Dame aufgeschnitten, in die Niere rein präpariert und dann den Stein da zertrümmert, mechanisch zertrümmert, also mit so einem Art Presslufthammer klein und dann ja. So, und sie wollte ums Verrecken hier operiert werden. Also zum einen, weil sie in andere Kollegen kein Vertrauen hat. Es ist unfassbar, was die Leute ein Vertrauen in die Hospizianer haben. Mhm. Das ist unfassbar. Also kann man sich wirklich manchmal nicht erklären, also ich kann es schon erklären, aber die kommen aus dem ganzen Land angereist und sagen, mein Nachbar ist schon mal hier operiert worden oder ich habe einen Bekannten, der ist hier schon mal gewesen und der war so zufrieden oder ich habe in das Versicherungssystem, also Esalut oder SIS, überhaupt kein Vertrauen. Die halten mich jetzt schon seit einem halben Jahr hin und sagen mir jede Woche oder jede zwei Wochen, ja, ja, das nächste Mal, wenn sie kommen, dann operieren wir sie. Ja? Oder dann müssen sie extra Kohle bezahlen, dann müssen Ärzte bestechen und so. Naja, auf jeden Fall kam die und wollte hier operieren werden. Und ich habe ihr gesagt, ich mache es nicht. Ich kann, ja, erstens habe ich 2012 oder vielleicht 2014, das weiß ich nicht mehr genau, das letzte Mal eine Niere in der Hand gehabt. Also, das heißt, was sind das? Das sind schon
7, 8 Jahre.
Mhm. Habe ich das letzte Mal so eine OP durchgeführt. Da haben wir allerdings die Niere rausgemacht, also nicht einen Stein entfernt, weil die, ganz speziell diesen Stein zu entfernen, habe ich noch gar nie operiert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Naja, und was macht man dann? Sagt, ich bin mittellos, helfen Sie mir. Zum einen vertraue ich Ihnen, aber zum anderen habe ich halt eben auch null andere Chance, weil ich komme nirgends anders unter. Ich habe gesagt, es ist nicht Standard. Besser wäre es, ich fände einen Kollege, der sie nur punktiert und es dann absaugt. Ja, keine Chance. Und trotzdem ich sie auch wirklich so direktional gegen die Operation aufgeklärt habe, hat sie darauf bestanden, operiert zu werden. Und dann stand ich eben in diesem Gewissenskonflikt. Ja, was machst du dann? Machst du es jetzt oder machst du es halt nicht? Ne? Und mir ist dann eben dieser Gedanke gekommen, wenn es mein Großvater wäre und auch wenn ich die OP noch nicht gemacht hätte oder meine Großmutter und ich der Einzige bin, aber der es ihr offensichtlich anbieten kann, auch wenn es jetzt nicht die beste Wahl ist, weil es gäbe jemand anders, aber sie hat halt eben keinen Zugang dazu, dann würde ich es ja trotzdem machen. Ich würde ja meinen Opa oder meine Oma auch nicht leiden lassen, weil ich sagen würde, naja, rein theoretisch, fachlich kann ich habe es zwar noch nie gemacht, aber, machen wir die Geschichte kurz. Ich habe da echt so einen inneren Kampf gehabt, aber ich habe mich darauf eingelassen und habe gesagt, okay, wir wollen Ihnen helfen. Habe dann einen Chirurg von uns noch dazu genommen und dann, wie man das ja heutzutage macht, ne? Was haben wir gemacht? Haben uns hingesetzt, haben uns YouTube-Videos angeguckt. Mhm. Ja, Ich denke mir manchmal, ich glaube, kein Patient sollte das wirklich hören, dass der Chirurg vor der OP sagt, ja, also ich habe mir da jetzt nochmal ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt, aber das kriegen wir hin, ja. Es ist aber die Realität. Und dazu habe ich zwei Lehrbücher mir dann, also die ganzen Kapitel durchgelesen, Schritt für Schritt, wie ich das jetzt mache, habe die Lehrbücher mit in den OP genommen, habe die dann aufgeschlagen, neben den Computer gelegt und dann haben wir Step für Step die OP durchgeführt. Und das war so ein interessantes Erlebnis. Du hast natürlich da Angst. Also ich habe da, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber wahnsinnig Respekt. Respekt vor dem Leben und auch Respekt davor, weil ich dieser Person nicht schaden möchte. Und natürlich einen sehr hohen Adrenalin-Level. Und dann fand ich aber das eine so amüsant. Ich habe den Schnitt gemacht. Wir haben uns in Richtung Niere da präpariert. Und dann sind so 2-3 Handgriffe dabei gewesen in der OP. Auf dem Weg dorthin. Die standen nicht im Lehrbuch. Waren nirgends beschrieben. Und ich habe die auch auf dem YouTube-Video nicht gesehen gehabt. Aber ich habe mich noch erinnert, und das fand ich dann wieder so amüsant, weil 7 oder 9 Jahre zurück habe ich das letzte Mal diese OP durchgeführt, aber dieses Programm ist immer noch im Kopf. Wenn ich den Thorax aufmache, wenn ich den Spreizer reinmache, mit der Hand reinlange, ich weiß sofort, wo was ist, was der nächste Schritt ist, wie ich das Peritoneum abschieben muss, wie ich auf die Pleura aufpassen muss, wo was strukturell liegt. Es ist unfassbar. Und es ist ja nicht so, dass ich da hunderte OPs gemacht habe. Ich habe vielleicht in meinem Leben, 5 oder 6 Mal eine Niere operiert. Wenn überhaupt. Vielleicht auch 10 Mal. Aber niedrig, wenn zweistellig, dann niedrig zweistelliger Bereich. Naja, Gott sei Dank. Es ist jetzt über eine Woche her. Die Drainage ist draußen. Es ist alles dicht. Sie ist glücklich, hat keine Schmerzen. Es war auch wieder so amüsant, Lena. Ich komme am nächsten Morgen und sie sagt, sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Und ich sage, oh nein. Jetzt hat sie die ganze Nacht Schmerzen gehabt. Dachte ich. Ne? Mhm. Die hat einen Schnitt auf der Flanke. 35 Zentimeter vielleicht. 30, ich weiß, ich habe es nicht gemessen. Aber so ungefähr. Ein Riesenschnitt. Das muss saumäßig wehtun und zwar bei jedem Atemzug eigentlich. Sie hat starke Schmerzmittel bekommen. Stärkste Schmerzmittel, ja. Und dann sagt sie zu mir, Doktor, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe so Schmerzen gehabt. Mein Kopf hat mir so wehgetan. Und dann zeigt sie mir den Daumen und sagt, und wissen Sie, dann um 1 oder so, hat sie gesagt, dann hat der Nagel wehgetan und ein bisschen später der andere. So hat sie dann so drauf gedrückt auf den Fingernagel. Und mir ist zuerst so das Herz in die Hosentasche gerutscht. Oh nein, hoffentlich waren die Schmerzmittel zu wenig oder was, ja? Ich zweifle ja dann erstmal an mir eigentlich, ja? Und sie so zählt dann über so eine, okay, banal ist es nicht, wenn man Kopfschmerzen hat, aber ich war dann doch beruhigt, dass ihr der Flankenschnitt offensichtlich, ich habe sie dann auch gefragt, ja, und hier, der Schnitt? Nö.
Alles gut.
Der hat nicht wehgetan, ne? Ja. Aber so wird man dann manchmal auch in Herausforderungen reingeworfen. Und man wächst ja auch an Herausforderungen, aber es ist trotzdem in der Medizin nochmal was anderes an Herausforderungen zu wachsen, weil man ja immer auch ein Gegenüber, dem man potenziell, wenn man es eben fehleinschätzt, dann schadet, vor sich hat. Ne? Ja, das war so meine zwei letzten Wochen. Außer das ganze Standardprogramm. Ich meine, Prostatis operiere ich hoch und runter und so. Das ist ja alles Standard und da habe ich eigentlich auch wenig, wenig Neues. Aber es gibt doch immer wieder mal so große Herausforderungen. Und kommt eine Niere, kommt zwei. Das weißt du ja, das ist ja die Duplizität der Ereignisse. Prompt diese Woche stand der nächste da. Auch ein Stein in der Niere, dass man ihn praktisch mit einer perkutanen Nephrolapaxie operieren müsste. Aber auch den wieder weggeschickt, gesagt, bitte gucken Sie, wenn Sie keinen anderen finden, wir können hier nur mit einem großen Schnitt, dann kommen Sie zurück, wir helfen gerne, aber jetzt gucken Sie erstmal, vielleicht finden Sie ja jemanden, der Ihnen mit einem kleinen Loch sozusagen operiert.
Ja. Ist schon eine große Narbe, die dann einfach auch übrig bleibt. Ne?
So naja, es ist halt auch so, dass, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber jeder Dritte ungefähr hat dann auch so eine Hernie. Oder Hernie ist es eigentlich nicht, sondern eine, ein Nervenschaden. Also man schädigt da ganz gerne bei der Präparation einen Nerv, der für die Muskulatur zwischen den Rippen zuständig ist und man dann eben so eine Aussackung der Seitenwand hat, was dann zu so einer Deformierung auf einer Seite kommt. Das ist keine Hernie, also da bricht nichts irgendwo durch, sondern es ist einfach gelähmt, muskelgelähmt, ein Teil auf der Seite und dann fehlt da eben auf der Seite die Stabilität und dann sieht man oft, dass die Patienten dann, wenn man sie von hinten anguckt, eben da so eine Beule haben.
Okay.
Und man kann das eigentlich nicht wirklich gut rekonstruieren, weil Nervenschaden ist einfach Nervenschaden. Aber bisher sieht es nicht so aus, wobei das auch noch zu früh ist. Naja. Trotzdem, es ist, ja, es macht mich jedes Mal demütig, wenn ich solche Fälle habe. Dankbar auf der einen Seite, weil es das Privileg meiner Geburt ist, dass ich Arzt werden konnte, dass ich jetzt heute hier anderen Menschen helfen darf, ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, viele haben den Traum und haben schlichtweg die Möglichkeit nicht dazu. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann reicht es mir eigentlich morgens aufs Hospital zu gehen um 5 Uhr und 300-400 Leute in der Schlange zu sehen, die alle mit irgendeiner Not aus dem ganzen Land angereist sind. Ja, vor 2 Wochen war ich wieder unten. Dann die einen da rumgeheult. Das heißt, sie ist emotional geworden. Also sagt sie, sie wartet jetzt seit 3 Wochen auf den Kupo. Seit 3 Wochen kommt sie daher und jedes Mal zieht sie eine Niete. Was ehrlich gesagt schwer zu glauben. Normalerweise kommen sie nach 3 Tagen alle rein. Aber trotzdem, auch 3 Tage. Das heißt, die reisen erstmal durchs Land 1-2 Tage, dann warten sie 3 Tage, dann ist die erste Woche rum. Ne?
Ja.
Und in der Hoffnung dann beim nächsten Mal einen Coupon zu ziehen. Und die sagte mir dann, ich habe jetzt für die Unterkunft kein Geld mehr. Also ich habe kein Geld mehr, um diese Hospitache zu bezahlen. Die, was kosten die? 10 Sol in der? 2,50 Euro? Das sind 2,50 Euro. Da hat sie geheult, sagt, ich habe jetzt kein Geld mehr, um hier ein Dach über dem Kopf zu haben und ich komme einfach nicht rein. Und das sind manchmal wirklich herzzerreißende Szenen, Momente, auch enttäuschte Gesichter natürlich von denen, die halt an dem Tag dann nicht die Möglichkeit haben, behandelt zu werden. Aber wir können eben auch nur einen nach dem anderen behandeln. Und man kann immer mehr behandeln, aber letzten Endes leidet dann halt die Qualität und ich finde es wichtig, dass man die Qualität hochhält und das ist auch so unser Motto, nur das Beste für die Ärmsten.
Hm. War übrigens fälschlicherweise dargestellt in diesem Video, in diesem Film, der jetzt kürzlich wieder ausgestrahlt wurde, in
ja,
Arte oder wo,
ja.
Über die Familie Kessler, die hier war. Da wurde nämlich gesagt, Reiche werden abgelehnt, aber das stimmt nicht so.
Nein, stimmt nicht.
Sondern es werden halt alle gleich behandelt. Das heißt, Reiche werden nicht wie sonst ganz, an ganz vielen Stellen im Land nach vorne an die Schlange genommen,
ja.
Weil sie halt dann sich vorbezahlen sozusagen, ja. Sondern die müssen sich genauso wie alle anderen auch hinten anstellen und genauso wie alle anderen auch in Kupo ziehen.
So ist es.
Genau.
Und es ist auch so, dass die Reichen keinen abstellen können, der für sie einen Kupon zieht. Also wer den Kupon zieht, der wird registriert und zwar diese eine Person mit Personalausweisnummer und die kommt dran.
Ja.
Einfach um zu verhindern, dass man dann sich in die Reihe stellt, den Coupon zieht und ihn dann dem Nächstbesten weiterverkauft.
Ja.
Auch das ist eine leidige Erfahrung und das wird ganz konsequent gemacht. Es gibt Coupons, die werden verlost im Losverfahren und es bringt dir leider dann auch nichts, wenn du halt 2 Tage schon da standest. In aller Regel kommen nach 3 Tagen alle Patienten rein. Also das war eine absolute Ausnahme und ich konnte es auch mir nicht so richtig vorstellen oder nicht richtig glauben. Manchmal haben die auch kein Zeitverständnis, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn die sagt, sie ist 3 Wochen da, das kann sein, dass die vor 3 Wochen schon mal da war. Dann ist sie zum Beispiel 3-mal nicht reingekommen, dann war Wochenende, ist sie heimgefahren.
Mhm.
Jetzt ist sie wiedergekommen und dann sagt sie dir aber, ich stehe seit 3 Wochen da. Kann auch sein, ja.
Mhm.
Naja.
Ja, Herausforderungen. Auf mich wartet auch eine Herausforderung.
Erzähl.
Ich habe mich ja dazu bereit erklärt, den Weihnachtsgottesdienst zu übernehmen, die Organisation, was auch beinhaltet, dass ich die Moderation, also die Leitung des Gottesdienstes habe, was mir super viel Spaß macht. Ich dachte, das will ich gerne. Ich habe das in Deutschland auch lange Zeit gemacht. Ich würde jetzt mal behaupten, ich bin gut im Organisieren.
Ja,
und habe da auch wirklich Freude dran, auch einen coolen Gottesdienst zu machen. Und, oder einen schönen, einen, wie sagt man da, ja, ein, mit einem hohen Niveau einen Weihnachtsgottesdienst zu zelebrieren. Und wir haben echt eine coole Truppe zusammen. Es gibt ein Krippenspiel, wo wir jetzt schon am Proben sind und wo die Kinder ganz begeistert auch mitmachen. Und kürzlich haben uns zwei Familien, zwei Missionarsfamilien hier verlassen. Unter anderem die letzte nicht deutschsprachige Familie ist auch gegangen. Es waren Niederländer. Sodass jetzt im Prinzip nur deutsches Publikum anwesend ist.
Und was bedeuten
was
würde?
Was bedeuten würde, dass wir den Gottesdienst komplett auf Deutsch machen könnten. So dachte ich mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn.
Tja,
ja, nach kurzer Rücksprache mit der Martina, John, die war das dann nicht mehr ganz so klar. Sie meinte halt, und das verstehe ich auch, einfach aus Respekt vor eventuellen nicht deutschsprachigen Zuhörern, Zuschauern, Teilnehmern des Gottesdienstes, sollten wir doch das ein oder andere auf Spanisch machen, zum Beispiel die Predigt, klar. Das ist für mich kein Problem, weil die werde ich nicht halten. Aber eben auch die Moderation und das ein oder andere Lied, was auch wieder kein Problem ist. Herausfordernd für mich ist tatsächlich, die Moderation auf Spanisch zu machen. Das Einzige, wo ich mal bisher was auf Spanisch vorgetragen habe, war im Kindergarten, als wir vorstellen mussten, wir Eltern, welches Talent wir besitzen. Aber jetzt einen Gottesdienst zu leiten und dann auch, es gibt natürlich auch so spezifische Begriffe, die nur im Rahmen eines Gottesdienstes auch fallen, wo ich jetzt hier in Peru noch ganz wenig Erfahrung habe, wie man sich so sprachlich da mitteilt. Ja, ich habe mir jetzt schon mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich meine, das Gute an der Moderation ist ja auch, man könnte es theoretisch sogar ablesen, was ich natürlich blöd finde, weil man will das ja auch professionell machen.
Ja.
Aber es wird auf jeden Fall auch für mich eine Herausforderung
wieder. Ja, du
und,
kannst es ja.
Ja, theoretisch glaube ich, kann ich es.
Schon.
Ich habe meine Freundin Claudia hier, die kommt aus Kolumbien, die werde ich vorher nochmal anhauen und ihr meinen Text vortragen und zu fragen, ob das so stimmt. Ja, ich meine, jeder fängt mal irgendwo an, gell? Es sitzen halt tatsächlich allerdings dann sicherlich viele im Publikum, die halt schon wirklich jahrelang hier sind, die das natürlich viel besser können als ich. Zum Teil auch studiert haben Spanisch, das ist dann auch nochmal was anderes, gell? Aber hey, es geht nicht um Perfektionismus.
Genau.
Aber es ist trotzdem eine Herausforderung für mich. Aber ich freue mich und auch mit dem Krimspiel. Es macht echt Laune. Wir haben ein tolles Musikteam zusammen. Einige
Streicher.
Sag mal,
du hast gerade gesagt, dass zwei Familien gegangen sind.
Ja.
Haben die Krimspielrollen gehabt?
Ein Kind hat eine Krimspielrolle gehabt, die war ein Engel. Aber den konnten wir ersetzen.
Okay.
Ja,
also ist kein großer Verlust jetzt.
Nein, eine Familie ist relativ, nicht Hals über Kopf, aber doch relativ zügig gegangen, nachdem das neue Impfgesetz hier rauskam in Peru. Genau. Aber nee, sonst läuft alles. Also das war jetzt, ist schade, aber ist jetzt kein Weltuntergang. Und wir sind ja auch noch früh genug dran gewesen, um da umzudisponieren. So kurz vor Weihnachten wäre es dann schwierig gewesen, aber ja. Und
ja,
ich bin
sehr
glücklich jetzt gerade über diese Adventszeit. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, die Adventszeit auch wirklich als eine Zeit des Ankommens und der Besinnung zu nutzen. Oftmals rennt man ja auch so durch den Advent, weil halt so viele Events noch sind. Da noch eine Schulveranstaltung, hier noch eine Weihnachtsfeier, da noch irgendwie, keine Ahnung, wichtige Termine. Und ich hatte, war jetzt tatsächlich am Montag, vergangene Woche, war das schon? Nochmal in Cusco, das war der 29. November, ja, und habe Weihnachtsgeschenke gekauft und noch ein paar Lebensmittel und so, was wir für Weihnachten brauchen und bin jetzt fertig. Ich habe alle direkt am nächsten
Tag alle Geschenke eingepackt
ja,
du
und
bist
in die Werkstatt
so ein Streber.
Gelegt.
Du bist so ein Streber.
Ich sag, ich möchte wirklich jetzt nichts mehr damit zu tun haben. Ich werde dir an Heiligabend rausholen und einen Baum legen, fertig,
oh Mann.
Ja.
Ich bewundere dich ja immer dafür. Ja, also für mich wäre das ja, ist Weihnachten immer so, naja, jedes Jahr neue Überraschungen am 23. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber irgendwie, ich schiebe ja weniger Aufgaben von mir her. Das weißt du ja.
Mhm.
Also die Steuer ist rechtzeitig gemacht, das ist alles.
Ja, fürs Aufschieben bin ich zuständig.
Aber Weihnachtsgeschenke ist immer so ein Thema.
Oh. Ja, aber wie viele Weihnachtsgeschenke hast du denn in den letzten Jahren besorgt?
Ja,
für
meistens
mich halt.
Für dich.
Ja.
Ja, aber das ist mit am schwierigsten. Weil
ich bin gar nicht so schwer zu beschenken.
Ich finde schon.
Du, neue Küche, neues Bad, neues Schlafzimmer. Das ist ganz einfach.
Oh Mann.
Ja.
Naja, zu Weihnachten hätte ich auch noch eine schöne Geschichte.
Zack.
Haben
wir noch Zeit?
Wir haben noch ein paar Minuten, ja. Aber zu Weihnachten habe ich Also es ist ja kein Geheimnis, dass unsere finanziellen Verhältnisse hier in Peru ein bisschen anders sind als in Deutschland. Und so ist es natürlich, wenn man 5 Kinder hat, immer auch eine Herausforderung, dann für 5 Kinder Geschenke zu finden, die dann alle
auch Sinn machen.
Sinn machen und
sich im preislichen Rahmen bewegen.
Ich sage mal so, in Deutschland, das habe ich ja in Deutschland schon oft an dir bewundert, da die Kinder haben ja wahnsinnig oft irgendwelche Schnäppchen angehabt, irgendwelche Schnäppchen bekommen. Du hast ja immer irgendwie die richtigen Schnäppchen auf irgendwelchen Bazaren,
eBay-Kleinanzeigen,
oder hier MyToys,
ja,
50% reduziert und so. Also das war ja, aber das gibt's hier alles nicht. Also nee, das heißt,
fehlt mir übrigens sehr. Ich bin ein sehr großer Freund von gebraucht Dinge kaufen, weil ich sag mir immer, warum muss das jetzt nochmal neu gekauft werden, wenn es noch voll funktionsfähig ist?
Ja.
Und gerade Kleidung habe ich sehr gerne gebraucht gekauft. Ja. Einfach. Manche Leute verkaufen ja auch Kleidung, wo du denkst, hat es jemals ein Kind angehabt? Also, aber gut, ist ja toll dann für mich.
Ja.
So,
und so sind die Kinder dann auch immer wieder an Markenklamotten gekommen?
Ja, oder einfach an schöne Sachen.
Oder an schöne Sachen, ja. Ja.
Ich sehe das gar nicht ein.
Auf jeden Fall war es halt so, ich hatte halt eine gewisse Summe überwiesen, sage ich jetzt mal, was wir so für Weihnachten oder für Weihnachtsgeschenke als Budget uns vorgenommen hatten. Und an dem Tag, wo du nach Cusco gefahren bist, da gucke ich morgens auf unser Konto und das ist praktisch auch noch nie passiert. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Aber da hat uns jemand aus Deutschland Geld überwiesen. Für Weihnachten. Und es war mehr als das, was wir als Budget für die Weihnachtsgeschenke uns vorgenommen hatten.
Hm.
Und ich war so total beschämt und auch, ja, wie soll ich denn dazu sagen? Ich sage, Gott ist so viel großzügiger als wir. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir das bezahlen und ohne, dass wir uns bei irgendjemandem gemeldet haben. Und ich weiß, die Familie hört ab und zu auch unseren Podcast. Ich sage mal an dieser Stelle herzlichen Dank dafür.
Mhm.
Das war ein wirkliches Geschenk für uns, dass wir
und
damit …
Und gutes Timing.
Ja, ein unglaubliches Timing,
ja,
dass wir damit unsere Kinder beschenken können und ihnen Weihnachtsgeschenke besorgen können. Ja, Weihnachten wird ja auch nochmal sehr spannend.
Oh, die Kinder freuen sich jetzt schon ganz, ganz arg.
Ja.
Wir werden …
Das wollte ich nur erzählen zu Weihnachten. Aber erzähl du jetzt, was machen wir an Weihnachten?
An Weihnachten haben wir die, also im Prinzip alle eingeladen, die Lust haben, mit uns zu feiern.
Das sind nicht so viele.
Das sind gar nicht so viele. Nee. Nein, es gibt ja hier doch einige Voluntarios oder auch Singles, die halt jetzt nicht unbedingt Familienanschluss haben. Und ich finde gerade an Weihnachten sehr wichtig, dass man innerhalb … Also nicht unbedingt mit einer Familie feiert, aber dass man einfach nicht alleine ist. Ja. Und so haben wir
dass
jetzt eben
Anschluss hat halt.
Genau, und offiziell die Volontarios eingeladen und noch ein paar andere an jungen Menschen, die halt sonst eventuell alleine wären. Viele kommen auch bei anderen Familien unter, aber bis jetzt haben sich 5 angemeldet, die mit uns feiern werden. Alle heiß geliebt von den Kindern. Und ich mag das einfach so gerne an Weihnachten. Ich versuche auch den Kindern immer zu sagen, an Weihnachten geht es nicht ums Schenken, also ums beschenkt werden, um die Geschenke, sondern um selber andere zu beschenken, ums Teilen. Wir haben das in Deutschland auch schon als Brauch in der Familie gehabt, dass wir am Weihnachtsabend in die Nachbarschaft gezogen sind und Weihnachtsbrot vorher gebacken hatten und das verteilt haben. Und weil die Kinder gelernt haben oder gemerkt haben, okay, es tut einem selber auch gut zu schenken, ja, nicht nur zu, oh, was kriege ich heute Abend, was kommt so auf mich zu, sondern was kann ich geben?
Ja.
Und einfach auch mal die Augen aufzumachen für die Menschen um einen rum.
Ja.
Und das war wirklich auch als Herz zerreißen, weil wir wirklich, also man ist doch als erstaunt, wie viel Not und wie viel Einsamkeit und wie viel Traurigkeit sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, wenn man sich mal die Mühe macht, die Menschen aufzusuchen. Und gerade in Deutschland ist es ja nicht gängig, dass man einfach beim Nachbarn die Tür klopft und sagt, hey, wie geht's denn dir?
Ja, das war für mich immer wieder so eine Sache, wo ich von manchen Nachbarn habe ich …
Da hat man das ganze Jahr nichts gehört.
Aber das ganze Jahr nichts gehört, nichts gesehen.
Aber nach ein paar Jahren war es dann süß, weil der ein oder andere Nachbar dann als schon was gerichtet hatte, weil er wusste, die Kinder kommen.
Stimmt, ja, ja.
Und die kamen als zurück beschenkter und beschämter, als sie gegangen sind. Weißt du, Mama, da wollten wir denen jetzt was geben und jetzt schau mal, was wir bekommen haben. Ja,
stimmt.
Und das finde ich so wichtig, dass man das lernt, dass Weihnachten eben geht's … Klar, es ist schön für die Kinder mit Geschenken und hin und her, aber es geht darum, dass … zum einen natürlich das größte Geschenk für uns kam, aber auch, was können wir weitergeben? Das sollten wir jeden Tag uns Gedanken drüber machen, aber gerade Weihnachten bietet da natürlich auch eine große Gelegenheit, als Familie sich das bewusst zu machen, für was bringe ich in diese Welt? Ja, oder was gebe ich weiter? Genau, und wir werden, glaube ich, eine coole Runde sein. Und mir macht es ja ohnehin Spaß, für viele Menschen zu kochen und zu backen.
Du kannst da lohnt es ja sich auch, das im auch. Gegensatz zu
mir. Dieses Jahr, also die Peruaner machen traditionell Pavo zum Weihnachten, also Truthahn. Ist ja in vielen Orten dieser Welt so. Deswegen darf die Ente noch ein bisschen länger leben. Die hätte eigentlich dran glauben müssen. Die muss jetzt erstmal noch ein paar Truthahn? Kinder kriegen. Ja, wir machen Truthahn.
Echt? Mhm. Und wo kriegst du denn her?
Kann man hier bestellen beim San Fernando.
Ach,
ich habe schon alles abgeklärt. Ach, es gibt ja auch so offizielle Ordnos, aber ich werde einen kleineren nehmen, den wir hoffentlich bei uns in den Ofen reinkriegen.
Bei uns in den Ofen reingehen.
Das ist ein guter neuer Ofen. Mhm. Es gibt ja offizielle Öfen. Da wird dann am Heiligabend, oder auch schon im Vorfeld, aber an Heiligabend auch, kannst du einen Termin geben lassen, kannst dann deinen Truthahn dahin bringen.
Sehr witzig.
Dann wird der für dich
gebacken. Also das Backhaus sozusagen.
Das Backhäusler, ja.
Von damals.
Ja. Ja, ja, da gibt es dann feste Zeiten, wenn das Schwein dran ist, wann die Hühner dran sind, wann die Enten dran sind. So, ja, habe ich mir erklären lassen. Aber ich werde versuchen, dass wir das zu Hause in den Backofen kriegen, weil wir natürlich dem Zeitgeist entsprechend einige Vegetarier dabei haben. Dann muss der Truthahn nicht ganz so groß sein. Aber ja, das wird, glaube ich, ganz gut. Eigentlich müssten wir noch so eine Preiselbeer-Marmelade. Oh, wo kriegen wir das her? Kann uns jemand ein Glas Preiselbeermarmelade schicken?
Bis Weihnachten. Bitte?
Bis Weihnachten. Ja, vielleicht nur. Ja, ja. Das haut nicht mehr hin, glaube ich.
Also ich habe noch zwei kurze Sachen, die ich klären muss. Ich hatte ja im letzten Podcast erzählt von Muerte Civil. Also das heißt, der Verlust der bürgerlichen Rechte, wenn man sich nicht impfen lässt. Und das ist ein Gesetz, das so nicht verabschiedet wurde. Da muss ich jetzt einfach eine Aussage von mir korrigieren. Und die ist so ein bisschen entstanden. Warum? Ich sag mal so, weil es in Peru praktisch nur Tagespresse gibt und nur Sensationspresse. Und das Geschrei dann so laut war, dass man eigentlich gedacht hat, das ist schon beschlossen. Es kam ein Beschluss, aber der Beschluss sagt nur, dass ab dem 15. Dezember Leute, die nicht geimpft sind, nicht in Zoo räumen dürfen. Also das heißt, auf Ämter, nicht in die Bank, nicht in die Mall. Ja, irgendwie auch nicht ins Krankenhaus. Da bin ich mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird, weil irgendwie kann man ja auch nicht einen ungeimpften Covid-Patienten dann auf der Straße verrecken lassen. Also weiß nicht, wie das gemacht werden soll. Also, aber also es ist nicht so, dass man alle bürgerlichen Rechte verliert. Das wollte ich hier nochmal noch kurz als Ergänzung bringen. Es ist so, dass es eine extreme, also schon einen extremen Druck gibt, sich impfen zu lassen.
Ja, extreme Einschränkungen doch. Das
wenn du es nicht machst.
Normale Ausübung deines Lebens. Du darfst auch nicht mehr im Auto von A nach B fahren.
Genau, die Reisefreiheit ist aufgehoben dann.
Ja,
und
überleg mal, du kannst nicht mehr Lebensmittel, also darfst nicht mehr eine Tienda, theoretisch. Ich weiß nicht, wie die das hier umsetzt auf dem Dorf.
Ich weiß nicht, ob es die Kleintieren das auch betrifft, aber ich glaube, in die Mall darfst du nur noch, wenn du geimpft bist. Also weil es gibt ja zum Beispiel die Regel, oder gab die Regel, dass alle Mitarbeiter von Impresas, also Unternehmen, die mehr als 10 Mitarbeiter haben, geimpft sein müssen. Das heißt, es gibt ja ganz offensichtlich eine Lücke nach unten, wenn so kleinere Läden keine Leute haben, die nicht geimpft sind, dann dürfen die da wohl trotzdem arbeiten. Aber naja, ich glaube, das Gesetz ist nicht ganz so durchdacht. Und wir haben so oder so eine höhere Impfquote die letzten Tage, die letzten zwei Wochen ist es öfters hier im Ort zu sehen. Es gibt so für die Leute, die eben nicht geimpft werden können, weil sie zum Beispiel nicht raus können oder, ach, ich sage mal so, weil sie sich vielleicht auch nicht impfen lassen wollten, weil sie die Notwendigkeit nicht gesehen haben, gibt es jetzt so zwei Krankenschwestern, die mit so einer Kühlbox durch den Ort ziehen und von Tür zu Tür gehen, dann da klopfen, fragen, sind sie schon geimpft? Und wenn du nicht geimpft bist, dich dann impfen. Also wahrscheinlich nicht gegen deinen Willen. Ich habe da jetzt keine Polizei dabei gesehen. aber die gehen hier systematisch durch den Ort, wird gefragt, sind sie geimpft? Ja, nein. Dann hier haben wir die Impfung für sie. Und ich sag mal, dieses Querdenkerlager hier in Peru, das ist gering, sehr gering. Es gibt Leute, aber die allerwenigsten. Ich glaube, das Trauma aus den ersten beiden Wellen sitzt auch so tief, dass es bei den meisten keinen Zweifel daran gibt, dass es sich dabei um eine gefährliche, potenziell tödliche Erkrankung handelt. Wenn man davon ausgeht, dass einer von 300 verstorben ist in Peru, da kennt jeder einen, der, der sein Leben gelassen hat in dieser Pandemie. Naja. Ja, das war das Erste. Das Zweite. Unser neues Projekt.
Oh, das neueste Baby.
Total gespannt drauf. Ich habe ja dieses Jahr, drei Bücher geschrieben. Das erste Buch ist im Oktober fertig gewesen. Das gibt es auch bei uns im Online-Shop. Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind. Das ist ein Buch, an dem ich 3 Jahre so Sachen gesammelt habe, die mir als Vater wichtig geworden sind. Das ist ein Buch von einem Vater für Väter. Und dazu...
Ist sehr schön geworden.
Dazu machen wir jetzt einen Videopodcast. Wir haben schon Probeaufnahmen gemacht. Du lachst, ich finde das total wichtig.
Bin so gern vor der Kamera.
Ich bin habe mich weitergebildet, habe bei Skillshare diverse Online-Kurse belegt, wie man einen YouTube-Kanal macht. Ich finde es so ein wichtiges Thema, gerade für Väter. Und weil wir Familie schon immer zusammen machen, Lena und ich, möchte ich das auch liebend gern, diese Videos mit meiner Frau zusammen aufnehmen. Und ihr dürft gespannt sein, es sind ganz viele unterschiedliche Topics, die uns über die Jahre wichtig geworden sind. Und wir machen so kurze Videosequenzen dazu und wollen über das nächste Jahr da so eine Reihe zusammenbringen, die zum einen als Podcast zu hören ist und zum anderen auch auf YouTube dann zu sehen ist. Genau, daran arbeiten wir und dafür habe ich mir auch eine Woche Urlaub genommen, Resturlaub. Ja. Und ich hoffe, dass wir in dieser Urlaubswoche die ersten Videos finalisiert bekommen. Ja, zweites Thema, zweites Buch. Angekommen in Peru. Auflage 2000 Bücher, 1000 Bücher schon verkauft. Das hört sich so viel an, gell?
Aber, ja, heiß begehrt.
Ja, das gibt es auch ab demnächst im Online-Shop. Und ich musste mich so ein bisschen ärgern über die Druckerei, bei der ich eigentlich bisher alles drucke. Alles gedruckt habe. Und die waren wirklich zuverlässig. Und jetzt schreiben die mir hier, wir können erst im Quartal 2022 liefern. Wegen Papiermangel. Sie hätten kein Papier. Und ich denke mir nur, wie könnt ihr denn so ein Produkt dann im Online-Shop anbieten? Naja, machen wir die Geschichte kurz. Irgendwie haben sie jetzt doch Papier. Ich habe mich ein bisschen quergestellt und ein bisschen auf die Tube gedrückt und ich hoffe, dass sie ihr Versprechen halten. 16.12. war das angepeilte Lieferdatum. Sie haben zwischenzeitlich mal erwähnt, sie könnten Kalenderwoche 51 liefern, aber ich habe darauf bestanden, dass es am 16.12. kommen soll. Am Ende wird es eh nichts bringen. Du kannst da Druck machen, wie du willst. Ich habe es so gekauft, dass es am 16.12. kommen soll. Ich hoffe, dass das Buch bis dahin fertig ist. Also ihr könnt ja ab und zu meinem Online-Shop vorbeigucken unter findyourmission.me. Da gibt es einen Shop und da gibt es eben auch die neuen Bücher. Aktuell steht der Status noch auf Vorbestellen. Und das dritte Buch, da bin ich jetzt gerade in der finalen Phase. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kriege es noch dieses Jahr fertig. Und ich hoffe, ich glaube, ja. Es ist, ich weiß nicht, ob es noch in Druck geht. Das Cover fehlt noch, aber der Text ist durch. Korrigiert ist es auch. Der Satz muss nochmal überarbeitet werden und dann geht es auch in den Druck. Und das heißt Find Your Mission, also finde deine Mission. Genau. Das sind die drei Themen und für nächstes Jahr habe ich mir andere Themen vorgenommen. Es ist einfach, es gibt viel zu schreiben. Gut, jetzt haben wir einen kleinen Ticken überzogen. Dieser Endpart, Werbung, musste jetzt einfach noch sein. Ich verabschiede mich von allen, aber ganz besonders von denen, die unsere neuen Zuhörer sind, denn ich habe auf der Statistik gesehen, dass wir neue Zuhörer haben, Lena. Oh. Ich weiß nicht, wer es ist.
Hat wieder jemand 70 Podcasts auf einmal runtergeladen?
Es hat jemand wieder 100 Podcasts auf einmal runtergeladen.
Nein, ich begrüße an dieser Stelle an die Karin.
Ganz, ganz, ganz herzliche Grüße an die neuen Zuhörer unseres Podcasts und natürlich auch an die alten. Auch danke an alle, die Pakete gesandt haben und auch Pakete senden und gerade in der Post sind. Und wir verabschieden uns jetzt hier. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf eine Mission.